Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, wir begrüßen Sie recht herzlich zur Sachsenmordlesung auf der Buchmesse. Das ist der Bernd Köstering zu meiner Linken und ich bin Andreas im Sturm. Wir möchten Ihnen heute die Kurzkrimisammlung Sachsenmorde 2 vorstellen. In diesem Buch sind genau 13 Geschichten. 13 deshalb, weil sich Sachsen in 10 Landkreise und 3 kreisfreie Städte gliedert. Und wir wollten nicht, dass irgendeine Region kommt und sagt, wir haben so schöne Morde bei uns zu Hause und wir werden nicht erwähnt. Also es wird jede Region bedient. Ich beginne und meine Geschichte spielt in der Region, in dem Landkreis Bautzen, in der Stadt Radeberg. Und die Geschichte heißt Steve's Talk. Es war einer von diesen Tagen, an denen einfach alles schief ging. Steve zog ein saures Gesicht und schaute stumpfsinnig in sein Glas. Die gesamte letzte Stunde hatte er allein vor sich hingetrunken und schwermütig über seine derzeitige Situation philosophiert. Eigentlich hieß Steve Steffen, aber ein Steffen wollte er nicht sein. Steve klang wenigstens nach etwas, irgendwie weltmännisch. Wie ein Hauch vom fernen Amerika. Dort hätte er auch wesentlich besser hingepasst, als hierher ins verschlafene Sachsen. Diese Dickschädel verstanden ihn und seine Ambitionen sowieso nicht. The Big Apple, ja, da gehörte er hin. Die dicke Knete bei einem Bruch abstauben, ein paar Luxusnoten für sich laufen lassen, Designerdrogen verticken. Das war seine Welt. Steve schaute deprimiert aus dem Fenster. Was er da sah, war nicht der Broadway. Das war eine stinklangweilige Straße in Radeberg. Steve schüttelte sich. Nein, hier war nicht sein Zuhause. Und wenn er 20 Mal hier geboren war. Bleiben würde er nicht in dieser Stadt. Steve nahm einen großen Schluck von seinem Bier und stieß genießerisch auf. Dann hielt er das halbvolle Glas gegen das Licht. Ein wehmütiges Lächeln spielte um seine Mundwinkel. Das Radeberger würde ihm fehlen. Aber bevor die Depression ihre schwere Hand auf seine Schulter legen konnte, gönnte sich Steve einen kurzen Gedanken an seinen Plan. Wenn er den umgesetzt hatte, bye-bye Radeberg. Nur noch ein paar Tage, dann waren die Vorbereitungen abgeschlossen. Heute Abend würde er sich die nötigen Informationen besorgen, in den nächsten Tagen die Organisation abschließen und im Handumdrehen konnte das Ding steigen. Steve seufzte tief. Bloß gut, dass es nicht heute so weit war. Denn heute war nicht sein Tag. Am Vormittag hatte ihm die dämliche Tusse vom Arbeitsamt sein Hartz IV gestrichen und das nur, weil er sich nicht für die Stelle als Friedhofsgärtner beworben hatte. Friedhof? Bei der hackte es wohl. Er war gerade 30 geworden. Da musste der Gebeingarten noch ein paar Jährchen auf ihn warten. Er zuckte die Schultern. Was soll's? Die Kohle brauchte er eh nicht mehr. Doch die Tusse würde noch von ihm hören. Dummerweise sah die Alte aus, als hätte sie ein betrunkener Holzfäller aus einem morschen Ast geschnitzt. Und sie hatte mehr Haare auf der Oberlippe als der Freddy Rüdi auf dem Kopf. Wenn dem nicht so wäre, hätte er noch eine ganz andere Überraschung für sie in petto. Er grinste hämisch und ein böses Funkeln klomm in seinen Augen auf. In diesem Spiel hatte er Erfahrung. Wie lange war das jetzt her? 2, 3 Jahre? Egal. Inzwischen war Gras über die Sache gewachsen und er war wieder ein unbescholtener Bürger. Man hatte ihm damals ohnehin nichts nachweisen können. Er war eben schlauer als die Bullen. Steve trank einen Schluck und schmatzte genießerig. Er fand, dass es an der Zeit war, sich mal wieder ein klein wenig Spaß zu gönnen. Zum Beispiel mit Lena, der Kellnerin. Die Schlampe lächelte zwar, wenn sie ihm sein Bier brachte, doch das musste sie. Ehrlich war es nicht. Zu den anderen Gästen war sie viel netter als zu ihm. Er konnte es spüren, wenn sie an den Tisch trat, sah die Verachtung in ihren Augen, roch die Angst. Das Erscheinen seiner beiden Zechkumpane riss ihn aus seinen Träumen. Steve grinste, als sie sich zu ihm setzten. Dabei geriet das Lächeln, welches er für den dicken Rüdi übrig hatte, etwas schmallippig. Denn Rüdi war der zweite, der ihm heute auf den Schlips getreten war. Hatte sich dieser Vollpfosten doch tatsächlich geweigert, ihm drei astreine Autoradios abzukaufen?
Die Kunden wollen keine CD-Radios mehr. Sie möchten welche mit Bluetooth für iPod und iPhone oder wenigstens USB. CD-Player sind was für Dinos.
Steve äffte während dieser Gedanken Rüdis Knödelstimme im Kopf nach. Natürlich hütete er sich schwer, seinen Frust offen zu zeigen. Noch brauchte er Rüdi, um ihm das Zeug zu verticken, was andere in ihren Autos oder Wohnungen herumliegen ließen. Das Lächeln, mit dem Steve den zweiten Mann begrüßte, fiel wesentlich freundlicher aus. Auf eine komische Art mochte er diesen putzigen Kauz sogar. Lange verkehrte der noch nicht in ihrer Runde. Vielleicht 6 Wochen. Er hatte sich ihn als Lothar vorgestellt und gesagt, er wäre Pfarrer. Wollte hier in der Kneipe Sünder bekehren und auf den rechten Weg führen. Steve hatte da seine Zweifel. Hochwürden quatschte zwar manchmal etwas geschwollen, aber meist kippte er nur den Alkohol in sich hinein, als gelte es des Teufels Großmutter unter den Tisch zu saufen. Da Lothar ab und an eine Runde springen ließ, fand ihn Steve sympathisch. Und als er an den zweiten Grund dachte, weshalb er den Pfarrer mochte, gelang es ihm nur mit Mühe, ein berechnendes Lächeln zu unterdrücken. Lenas Erscheinen kam Steve deshalb sehr gelegen. Die Kellnerin kannte ihre Gäste. Ohne groß zu fragen, stellte sie jeweils ein großes Radeberg und einen klaren vor die Neuankömmlinge. Rüdi schien nur darauf gewartet zu haben. Die Hand des sonst so behäbigen Mannes zuckte schneller als eine schwarze Mamba zum Glas.
Alles hat seine Zeit und jetzt ist die Zeit fürs Trinken. Prediger 5.
Er lachte dröhnend und nahm einen gewaltigen Schluck. Ein jegliches hat seine Zeit, das stimmt. Aber diese Weisheit steht im 3. Kapitel des Buches Prediger, korrigierte Lothar salbungsvoll. Steve nickte wissend, obwohl sich seine Kenntnis der Bibel darauf beschränkte, dass er wusste, dass es irgendetwas mit Kirche zu tun hat. Er wollte einen schlauen Kommentar abgeben, wurde allerdings sofort von dem fetten Hehler gestoppt.
Du halt ja deine Schnauze!
Rüdis Finger stach in Steves Richtung.
Fromm wie ein Schluck Pisse, aber hier den Oberschlauen raushängen lassen.
Beschwichtigend hob Lothar die Hände. Nur keinen Streit wegen so einer Lappalie, Freunde. Kommt, wir trinken lieber noch ein Glas auf das Wohl des Herrn. Mit einem freundlichen Lächeln winkte er Lena zum Tisch und ließ eine Runde Radeberger kommen. Das frisch gezapfte Pils floss wohltuend an Steve Schluckzähler vorbei und er begrüßte die goldene Flüssigkeit wie einen lieben Freund. Gerade als sich eine angenehme Schwere in seinen Gliedern ausbreiten wollte, zerriss ein jäher Gedanke das aufkommende Glücksgefühl. Widerwillig setzte er das Glas ab. Schlau musste er vorgehen, wenn er sich die Informationen beschaffte. Er durfte den anderen nicht misstrauisch machen. Ein falsches Wort könnte alles zerstören. Steve wusste, dafür waren messerscharfe Sinne erforderlich. Alkohol zu trinken war da keine gute Idee. Steve warf seinem Radeberger einen entsagenden Blick zu. Jetzt brauchte er etwas anderes. Eine Nase voll mit weißem Pulver, um die Schlacke aus dem Hirn zu fegen. Von diesen gelegentlichen Trips durfte Lothar natürlich nichts spitz kriegen, sonst brach Steves mühsam aufgebaute Fassade wie ein Kartenhaus zusammen. Aber in diesem Punkt brauchte er sich keinen Kopf zu machen. Hochwürden hatte ein Pionierbläschen und bereits 2 Bier Intus. Lange konnte es also nicht mehr dauern, bis der auf den Topf musste, um eine Stange Wasser an die Wand zu stellen. Steve begann sich rege an der Unterhaltung zu beteiligen, hob oft sein Glas, nippte jedoch nur. Nach einer Viertelstunde ging seine Rechnung auf. Er lehnte sich zurück und grinste selbstzufrieden. Lothar kippte den klaren und schob seinen Stuhl zurück. »Meine Herren, ich muss mich entschuldigen. Die Natur fordert ihr Recht ein.«
»Scheiße«,
brummte Rüdi, nachdem der Geistliche verschwunden war.
»Kann der nicht einfach sagen, dass er pissen muss?«
Kopfschüttelnd sah er dem Pfarrer hinterher.
»Hack doch nicht dauernd auf Lothar rum. Ist doch ein Netter. Und im Gegensatz zu dir gebildet.« Steve bereute seine Worte auf der Stelle. Es war nicht erforderlich, dem frommen Bruder in den Arsch zu kriechen. Der hörte sein Rumschleimen ja nicht. Naja, Gewohnheiten sitzen eben tief. Die Strafe für seine unbedachte Äußerung folgte auf dem Fuß.
»Reiß ja dein Maul nicht so weit auf und vergleich dich nicht mit mir. Ich bin nicht so dämlich und klaue veraltete Autoradios.«
Jedes Mal, wenn Rüdi ihn runtermachte, verspürte Steve den Drang, ihn ein wenig anzuzapfen. Er langte an seine Hosentasche und drückte fast zärtlich sein Klappmesser. Mit Mühe beherrschte er sich und kämpfte seine Wut nieder. Noch brauchte er den fetten Hurensohn. »Tut mir leid, hab's nicht so gemeint. Morgen bringe ich dir frische Ware und diesmal garantiert mit Bluetooth.« Wie es ihn doch ankotzte, diesen schwammigen Typen am Arsch lecken zu müssen. Sein Plan ging auf. Rüdi nahm einen enormen Schluck, stieß auf und grinste wie ein Teufel, der gerade eine frische Seele geködert hatte.
»Wenn du mir gute Teile bringst, kommen wir ins Geschäft.«
»Kannst du mit einem kleinen Vorschuss rüberkommen? Ich bräuchte dringend was.« Steves Stimme war schleimiger als eine Auster. »Du weißt, dass du dich 100% auf mich verlassen kannst.« Rüdi musterte ihn und sah aus, als würde er gleich gähnen. Der fette Hehler ließ ihn zappeln und genoss es noch. Steve saß wie auf Kohlen. Jeden Augenblick konnte Lothar um die Ecke biegen und seine Chance war verspielt. Also musste er schön brav Menschen machen und winseln. »Komm schon, Mann, gib dir einen Ruck. Wir sind doch alte Kumpel.«
»Kumpel?«
Rüdi kaute auf dem Wort herum, als wäre es eine vergammelte Bockwurst.
»Wer mir gute Ware bringt, der ist mein Kumpel.«
»Bleib locker, Mann. Ich hab schon ein paar Karossen gecheckt. Erstklassige Teile, Top-Qualität.« Aufreizend langsam schob Rüdi seine Orang-Utan-Pranke in die Hosentasche. Der Blick, den er Steve zuwarf, während er ihm unter dem Tisch ein kleines Päckchen reichte, war so gönnerhaft, dass selbst der Papst vor Neid erblasst wäre. Obwohl Steve Rüdi am liebsten eine gezimmert hätte, bedankte er sich wortreich und ließ den Stoff blitzschnell verschwinden. Nach dieser Anstrengung brauchte er einen kleinen Schluck zur Stärkung. Während er trank, sah er aus dem Augenwinkel, dass Lena wie unabsichtlich an den Toiletten herumlungerte. Ein gehässiges Funkeln trat in Steves Augen. Er wusste nur zu gut, was sie da trieb. Erst vor wenigen Tagen war es ihm gelungen, Lena zu belauschen, während sie voll Inbrunst gegen ihn gehetzt hatte. Das Miststück hatte sogar die Frechheit besessen, Lothar vor ihm zu warnen, hatte ihm erzählt, dass sie sich nach der Schicht von ihrem Freund abholen ließ, weil sie wegen Steve Angst hatte, allein nach Hause zu gehen. Sein Hass auf die junge Frau köchelte schon seit langem vor sich hin. Für ihre nächste Geburtstagsfeier sah er schwarz. Genau wie bei der Schlampe vor 2 oder 3 Jahren. Hätte die nicht versucht, um Hilfe zu schreien, könnte sie immer noch leben. Glücklicherweise prallten Lenas Anschuldigungen an Lothar ab. Steve sah, wie der nur abwinkte. Wie immer. Er konnte sich noch gut an die Antwort des Pfarrers erinnern, als er heimlich das Gespräch verfolgt hatte. Ein junger Mann, noch ein wenig ungezähmt, aber das wird schon. Mach dir keine Sorgen, mein Kind. Ja, Hochwürden war ein argloser Kerl. das liebte Steve an ihm. Zudem registrierte er zufrieden, dass Lothar sehr vorsichtig an den Tischen und Stühlen vorübermanövrierte und einen großen Sicherheitsabstand gegenüber möglichen Stolperfallen einhielt. Obwohl er gern trank, vertrug er nicht viel.
Na, Schluckspecht, guten Abgang gehabt,
wurde Lothar von Rüdi empfangen. Der Pfarrer blickte ihn befremdet an. Mit der vulgären Ausdrucksweise seiner Saufkollegen hatte er sich noch nicht angefreundet. Er schüttelte stumm den Kopf und versenkte den nächsten Klaren. Steve wusste, was nun kam. Lothar würde in sein Glas schmollen und Rüdi würde immer stiller und müder werden. In spätestens 30 Minuten dämmerte der weg. Zeit für ihn, seinen Geist anzukurbeln. Steve lief zur Toilette, klappte in der Kabine den Deckel runter und kniete sich vor die Schüssel. Mit zitternden Fingern öffnete er das Plastiktütchen, legte sich ein paar Linien Koks und zog sie mit seinem letzten 20er rein. Der Hit kam wie der Blitz und peitschte sein Gehirn auf Touren. Steve sprang auf und atmete ein paar Mal tief durch. Jetzt war er bereit. Leider ist die Lesezeit begrenzt und ich muss an dieser Stelle aufhören. Ich kann Ihnen aber versprechen, mit dem Ende meiner Geschichte können Sie nicht im Traum rechnen und es findet auf dem Friedhof statt. Und jetzt übergebe ich das Wort an Bernd Köstering.
Danke, Andreas. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass einer von den Jungs hier vorne ist. Steffen heißt, kann es sein? Ah, der ist gerade draußen. Okay. Gut, also hast du einen Volltreffer gelandet. Jetzt müssen wir nur noch verfolgen, ob er sich demnächst immer Steve nennt. Auch von mir schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Kurzkrimi hier in Sachsenmorde 2 trägt den Titel des Securitate und spielt in Chemnitz. Während der ganzen Handlung kommt keine Trompete vor, aber hier ist es nun mal so. Es geht dabei um Jens Grotewohl, der ist ein Schadensachbearbeiter bei einer großen Versicherung in Chemnitz und führt ein ganz normales Leben bis zum 9. Oktober 2015. Weiterhin um Gerhard, seinen Kollegen, der mehr über ihn lacht, als dass er mit ihm zusammenarbeitet. Und Gerhard ist ein glühender Fan des FC Chemnitz. Das sind die mit dem hellblauen Trikots. Ne? Dann geht es um ihren Abteilungsleiter, den Herrn Penzberg. Blauer Anzug, rote Krawatte, immer, jeden Tag. Und um ein gestohlenes Bild von Karl Schmidt-Rottluff, einer der Maler aus der Brücke-Gruppe. Und einige von Ihnen wissen das vielleicht. Der hieß früher eigentlich Karl Schmidt. Und weil das so eine Art Allerweltsname ist, hat er sich noch den Chemnitzer Stadtteil, aus dem er kommt, nämlich Rottluff, hinten an seinen Namen drangehängt. Und los geht's. Jens Grotewohl fuhr los. Er kurfte ziellos durch die Chemnitzer Innenstadt. Er war verwirrt und hatte Angst. Ja, dachte er, ich habe Angst. Abgesehen von kindlichen Albträumen war es das erste Mal, dass ihn dieses Gefühl überwältigte. Dann merkte er, dass ihm dieses offene innere Eingeständnis Kraft gab, auch wenn er mit niemandem darüber reden konnte. Schon gar nicht mit seiner Frau Bettina, die hätte ihn mit einem abschätzigen Blick bedacht. Schwächen gab es in ihrer Welt nicht. Der schwarze Kombi blieb dicht hinter ihm. Zwei Männer konnte Jens im Rückspiegel erkennen. Sie waren recht nah, so dass Jens sie bemerken musste. Das ist wahrscheinlich ihr Ziel, dachte er. Sie wollten ihn einschüchtern. Aber warum? Er musste in Ruhe nachdenken. Mit Hunger im Bauch ging das nicht. Er wusste, wo der Imbisswagen stand, fuhr drei Häuserblocks weiter und bog auf einen kleinen Parkplatz ab. Der schwarze Kombi war nicht mehr zu sehen. Jens wusste jedoch, dass seine beiden Verfolger nicht weit von hier lauerten. Er bestellte eine Currywurst mit Pommes frites und eine Cola. Ungesund für den Körper, aber gut für die Psyche. Als er das letzte Kartoffelstäbchen in die Currysoße tunkte, kam ihm eine Idee. die waghalsige Idee, die Passatmänner mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Bettina würde stolz auf ihn sein. Ohne sich Zeit zu geben, über Konsequenzen nachzudenken, stieg er ins Auto und gab Gas. Kaum war er auf die Hauptstraße abgebogen, sah er den schwarzen Wagen wieder im Rückspiegel. Jens fuhr weiter über den Stephan-Heim-Platz, immer geradeaus. Da rechts, hinter der Zentralhaltestelle der Chemnitzer Verkehrs AG, ein großes Parkhaus. Im Erdgeschoss zwei Fast-Food-Restaurants, direkt davor ein Taxistand. Er zog sein Auto regelwidrig nach rechts, schnitt einen Stadtbus, der Fahrer hupte. Jens überquerte die Straßenbahnschienen und hielt mit quietschenden Bremsen auf einem der Taxiplätze. Der schwarze Kombi war nirgends zu sehen. Schnell stieg er aus, schnappte Handy und Portemonnaie und verschwand binnen Sekunden in einem der Schnellrestaurants. Er entdeckte keinen Hinterausgang, wurde nervös. Einen Notausgang musste es aber mindestens geben. Er folgte den grünen Schildern, quetschte sich an einem Bediensteten vorbei, der Plastebecher mit Cola füllte, rempelte einen jungen Mann an, fast wäre der Becher zu Boden gestürzt, rannte durch die Küche. Ja, dort hinten war der Ausgang vorschriftsmäßig markiert. Schon stand er im Flur des Parkhauses, rannte die Treppe hoch bis in den zweiten Stock und versteckte sich hinter einem Mauervorsprung direkt an der Straßenfront. Kurze Zeit später tauchte der schwarze Kombi am gegenüberliegenden Straßenrand auf. Er hielt vor einer Sparkasse. Dann tat sich eine Weile nichts. Etwas später stieg ein Mann mit breiten Schultern und brauner Lederjacke aus. Sein Begleiter blieb am Steuer sitzen, das konnte Jens erkennen. Der Typ mit der Lederjacke suchte Jens Grotewohl. Das war klar. Aber er fand ihn nicht. Nach 10 Minuten stolzierte der Lederjackenmann aus dem Fastfood-Laden heraus und überquerte die Bahnhofstraße in Richtung des schwarzen Wagens. Jens löste sich aus seinem Versteck und rannte die Treppe hinunter zum Ausgang des Parkhauses. Er sah den Passat gerade noch wegfahren, während er schon zum Taxistand spurtete und rief: »Folgen Sie dem schwarzen Wagen davon!« »Den Satz wollte ich schon immer mal hören«, sagte der Taxifahrer und gab Gas. Es ging durch die Innenstadt, dann die Dresdner Straße hinaus. »Wird hier ein Film gedreht?«, fragte der Taximann. »Ja, und wenn Sie mitmachen, sind Sie als Statist dabei.« »Geht klar, ich heiße Ronny.« »Ich bin Jens.« Rechter Hand flog das Chemnitzer Klinikum vorbei, ein paar alte Villen, dann begann der Zeisigwald. Kurz darauf bogen sie rechts ab in eine Straße, deren Name Jens auf die Schnelle nicht lesen konnte. Rechts Wald, die Straße durch eine Leitplanke gesichert, linke Hand eine Müllsammelstelle. »Wo sind eigentlich die Kameras?«, fragte Ronny. »Da vorne in dem schwarzen Auto, die filmen, wie sie von uns verfolgt werden.« Die Straße führte weiter durch eine Senke. Auf der Erhebung weit vor ihnen sah Jens den Passat bremsen. »Anhalten und Licht ausschalten«, befahl er. Ronny folgte aufs Wort. Er lenkte das Taxi durch eine Lücke in der Leitplanke auf einen kleinen Parkplatz für Wanderer. Er lächelte Jens an. »Sie machen das gut mit diesem Befehlston. Klingt echt.« »Danke. Und wie immer im Film, wenn ich nach einer Stunde nicht zurück bin, rufen Sie die Polizei. Klar?« »Mach ich, Chef.« »Sagen Sie, es ginge um den gestohlenen Schmidt-Rottluff.« Jens schlug sich in den Wald. Es wurde bereits dunkel. Er bewegte sich vorsichtig in Richtung des schwarzen Passats. Einige flache Gebäude tauchten auf. Steinbruch Zeisigwald konnte er lesen. Irgendwo da drin mussten sie sich verstecken. Vielleicht hatten sie sogar das Bild bei sich. Er schlich sich am Zaun entlang. Er blieb stehen und rüttelte. Da unten hatten die Hasen einen Tunnel gegraben. Er bog den Zaun hoch und quetschte sich durch. Adrenalin schoss durch seinen Körper. Sein Hirn hatte jetzt jeglichen Sinn für Gefahr verloren. Er sprintete zu einem flachen Gebäude und lehnte sich an die Wand, um durchzuatmen. nichts zu hören, nichts zu sehen. Langsam ging er um den Flachbau herum. Ein Fenster. Licht fiel auf den Asphalt. Er stellte sich auf die Zehenspitzen und sah in den hell erleuchteten Raum. Dieses Bild sollte er lange nicht aus seiner Erinnerung löschen können. Von der Decke baumelte der leblose Körper eines Mannes. Geringer Haarwuchs, kräftige Statur, himmelblaues Trikot. Sein Kollege Gerhard Scholz. Er hatte einen Strick um den Hals. Daneben standen zwei Männer, die Jens den Rücken zukehrten. Der eine trug eine braune Lederjacke, der andere einen blauen Anzug. Jens setzte sich auf die Erde, lehnte sich an die Hauswand. Fast hätte er sich übergeben müssen. Dreimal tief durchatmen. Was war mit Gerhard passiert? Die Szenerie machte nicht den Eindruck, als habe er sich selbst erhängt, eher, dass er aufgehängt wurde. Was tun? Jemanden anrufen? Die Polizei? Was sollte er sagen? Einen Mord melden? Er musste es riskieren. Jens zog sein Handy aus der Tasche. Zack, traf eine Schuhspitze seine Hand, das Telefon flog ein paar Meter durch die Luft. Die beiden Männer standen neben ihm. Aha, sagte der Mann im blauen Anzug. Seine rote Krawatte saß etwas schief. Der Herr Grote wohl. Interessant. Jens sah auf. Penzberg. Was machte der denn hier? Sie wollen also unbedingt Ihrem neugierigen Kollegen Scholz folgen? Wie Sie mögen. Der Typ mit der braunen Lederjacke war muskelbepackt und humorlos. Jens saß immer noch am Boden. Penzberg gab seinem Gorilla ein Zeichen. Der kam auf ihn zu. Instinktiv ballte Jens seine rechte Hand, spürte Erde, Dreck, Kies, griff zu und schleuderte dem Lederjackenmann eine Ladung ins Gesicht. Der schrie auf, wollte Jens packen, griff daneben, seine Augen mussten brennen. Jens schoss hoch und rannte los. Kurz bevor er das Hasenloch im Zaun erreicht hatte, knallte es. Direkt neben ihm stob eine Fontäne aus Steinen und Schmutzbrocken hoch. Er blieb stehen. Es dauerte einen Moment, bis ihm klar wurde, dass Penzberg auf ihn geschossen hatte. Der Schock füllte ihn mit ungläubigem Entsetzen. Sein Chef hatte auf ihn geschossen. Kommen Sie her, Jens. Was sollte dieser kumpelhafte Ton? Penzberg wollte ihn einlullen. Vorsicht! Er drehte sich um und ging zurück. Kaum stand er neben Penzberg, kam der Schlag aus dem Hinterhalt. In die Nierengegend. Ein Typ wie der Lederjackenmann machte keine halben Sachen. Jens ging in die Knie und verlor das Bewusstsein. Als er schließlich die Augen wieder aufschlug, lag er auf dem Betonboden des Flachbaus. Ein greller Lichtschein traf ihn. Seine linke Seite schmerzte höllisch. Er stöhnte. In der Mitte des Raumes stand ein Hocker. Gerhards Körper lag daneben. »Ah, endlich ist er wach, unser guter Jens«, sagte Penzberg. »Los geht's!« Der Lederjackenmann schnappte sich Jens, als sei er ein Stück Vieh, und stellte ihn auf den Hocker. Jens wollte sich wehren, merkte jedoch, dass seine Hände auf dem Rücken zusammengebunden waren. Er spürte ein Seil um seinen Hals. Der Knoten zog sich zu. Panik befiel ihn. Er hatte Mühe, sich auf der schmalen Sitzfläche zu halten. In diesem Moment erklang ein Martinshorn, dann zwei oder drei. Draußen leuchteten Scheinwerfer auf und eine Megafonstimme erklang: »Kommen Sie raus, das Gebäude ist umstellt!« Penzbergs Blick fixierte sich auf den Hocker. Er zögerte, sah Jens an, verächtlich, triumphierend. Dann trat er gegen den Hocker. »Dankeschön.« Wie es weitergeht, finden Sie hier drin.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.